Jesaja 65 unter der Überschrift Heiliger Überrest, tausendjähriges Reich und neuer Himmel und neue Erde. Ein langes Kapitel, das vorletzte Kapitel bereits im Propheten Jesaja, wo wir so vieles lernen durften über den Herrn Jesus, über das erste und zweite Kommen Jesu, über das messianische Friedensreich, über den neuen Himmel, die neue Erde. Und um es nochmal zu betonen, auch für die, die jetzt noch neu dazugekommen sind, Prophetie erfüllt sich ja mehrfach in verschiedenen Stufen. Die Heimkehr Israels, die Schlacht von Harmageddon, das tausendjährige Reich, Gog und Magog und dann Weltgericht und neuer Himmel, neue Erde. Das sind Abfolgen, die uns dann in der Offenbarung an Johannes noch deutlicher enthüllt werden, die aber auch prophetisch schon in den Propheten des Alten Bundes genannt sind oder zumindest angedeutet sind, oft durch ja nicht so leicht zu verstehende Bilder oder auch konkrete Beschreibungen, so auch beim Propheten Jesaja und so auch in den letzten beiden Kapiteln. Ich lese jetzt abschnittweise und mit Gottes Hilfe möchte ich jeweils etwas dazu sagen. Ab Vers 1. Hier spricht Gott selber am Anfang und er sagt Folgendes. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich, zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Nun, das klingt geheimnisvoll, aber ist ganz klar, wenn wir weiterlesen. Den ganzen Tag, so sagt Gott, habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert, das in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solches sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Soweit erstmal. Wir merken, hier ist von verschiedenen Völkern die Rede. Was könnte wohl in Vers 1 gemeint sein? Ich denke, dass hier ein Vergleich ist zwischen Israel und den nichtjüdischen Nationen, den Heidennationen, den Goyim oder Ethnoi. Und da steht über diese geschrieben, über diese nichtjüdischen Nationen, ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Denn Israel, das war der erstberufene Sohn Gottes, kann man sagen, Israel, weil es das kleinste der Völker ist, ein Volk, das Gott erwählt hat, weil es eben nichts zu bringen hat, außer seine Bedürftigkeit und Kleinheit. Und die Heidennationen, die so groß waren, die haben heidnischen Göttern gedient. Obwohl es da auch Einzelne gab, so wie etwa die Moabiterin Ruth, die nach dem wirklich lebendigen Gott gefragt haben und auch gerettet wurden. Aber nun ist es so, dass auch aus den Heidennationen immer wieder Menschen den wahren Gott suchen, schon im Alten Bund und auch im Neuen Bund. Und diese sind hier gemeint. Von denen ist Gott gesucht worden, die ursprünglich, so muss man ergänzen, nicht nach ihm fragten. Und er sagt weiter, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Die Heiden haben ihre Götzen gehabt, sie haben nicht so aktiv nach Gott gesucht und doch haben sie ihn gefunden, wenn sie es ernsthaft gemeint haben und gemerkt haben, dass ihre Götzen nichtig sind, nicht wichtig, sondern nichtig, nichts. Dass dahinter sich Dämonen verbergen, aber es ist keine gute Macht, sondern die böse Macht und die versklavt die Menschen und macht sie kaputt und bringt sie in die Hölle. Weiter sagt Gott, ich habe gesagt, hier bin ich, sogar doppelt ausgerufen, als ganz starker Appell, suchet mich da, wo ich zu finden bin, nämlich durch mein Wort, durch meine Boten und durch das schriftgewordene Wort der Heiligen Schrift. Hier bin ich, hat Gott gesagt, zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war, ebenso diesen heidnischen Nationen. Ich denke, das Volk, was hier genannt wird, steht pars pro toto, also stellvertretend für alle heidnischen Nationen, die zum Herrn gekommen sind. Und das wird bestätigt durch Römerbrief Kapitel 10 und 11. Da wird auch Vers 2 zum Beispiel zitiert und auch Vers 1. Wir können das mal als Parallelstelle aufschlagen. Ganz wichtig hier im Römerbrief. Apostel Paulus schreibt ja hier, beginnend mit Kapitel 9, Römer 9, Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und so weiter alles gegeben ist. Aber so dann sinngemäß weiter, ihr Herz ist verstockt. In Kapitel 10 heißt es, ab Vers 16, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und dann ab Vers 19, Römer 10, ab Vers 19, aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. 5. Mose 32, Vers 21, ein Zitat daraus. Und dann heißt es weiter, Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Jesaja 65, Vers 1, das wird hier im Römerbrief zitiert. Und in Bezug auf Israel spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Jesaja 65, Vers 2. Da haben wir also Israel, die alles hatten, alle Verheißungen, alle Bündnisse, alle Segnungen, die Heilige Schrift durch die Propheten und so weiter, was ja im Römerbrief Kapitel 9 beschrieben wird. Und doch haben nicht alle, aber viele ihre Herzen verstockt, obwohl sie es wissen müssten. Wie ist es heute bei der Namenschristenheit? Bei uns in Deutschland, in Europa, weiß man an sich alles. Man hat überall Bibeln, vielleicht zwei, drei, mehr Bibeln im Haus stehen. Aber wie viele Menschen lesen sie noch? Ihre Herzen sind auch verstockt. Sie gehen lieber ihrem Vergnügen nach, Zerstreuung, Faulenzen und all diese Dinge, anstatt das Wort Gottes zu lesen und dadurch gerettet zu werden. Und dann beruft Gott ein Volk, über das sein Name ursprünglich nicht ausgerufen war, und beruft aus den Nationen Menschen. Im Römerbrief Kapitel 1 wird aber auch gesagt, warum das so ist. Es heißt in Vers Römer 11, Vers 25 und 26, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, also nicht jedem Israeliten, sondern zum Teil, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, praktisch zur Errettung. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und in Vers 23 steht, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden in den Ölbau. Also wir wollen nicht mit dem Finger zeigen auf das so verstockte, widerspenstige Israel. Auch wir können verstockt und widerspenstig sein als Christenheit. Und auch da gilt es immer wieder, die Menschen zur Erweckung zu rufen, zur Umkehr und zur Bekehrung und Wiedergeburt einzuladen, was der Herr an den Herzen wirken möchte, bei denen, die ihn ernstlich suchen. Ja, dann Vers 3 habe ich auch schon erwähnt, es ist ein Volk, es werden Beispiele genannt über Israel, das so verstockt ist, ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Nämlich, man kann sagen, durch seinen Götzendienst. Und da werden jetzt Beispiele genannt. Indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert. Also Götzengärten, wo irgendwelche Figuren aufgestellt wurden. Wie ist das heute? Heute gibt es in jedem Baumarkt Götzenfiguren, Buddha-Figuren, Hindu-Götter und was auch immer. Stellen sich die Leute heute auf. Seht ihr, wir müssen gar nicht auf das alte Israel blicken damals, sondern es ist hochaktuell. Heute stellen sich wieder Götzen auf. Ein Volk, das an sich alles wissen könnte über die Erlösung, ein Land der Reformation, welch gräulicher Götzendienst. Das ist eine Beleidigung des lebendigen Gottes. Mir tut es immer das Herz weh, wenn ich in einem Baumarkt bin und diese furchtbaren Götzenfiguren da in der Gartenausstellung sehe. Auch in anderen Läden nimmt das überhand. Und die Leute stellen sich es auf, gedankenlos oder bewusst, wie auch immer, und es ist beides Sünde, auch wenn man es gedankenlos aufstellt. Man muss dann den Leuten das sagen, und wenn sie es dann nicht wegtun, dann sind sie schuldig und ungehorsam. Es ist ein Volk, das in Gräbern wohnt, steht in Vers 4, und in Höhlen übernachtet. Da Da haben sie Totengeister beschworen. Und heute gibt es ja auch sowas wie Gruftis, die auf Friedhöfe gehen und dort schwarze Messen veranstalten und ähnliches. Und wir wissen, der besessene Gadarener, es waren ja zwei, aber einer wird besonders hervorgehoben. Die waren nackt in Höhlen. Nacktheit ist immer ein Zeichen von Besessenheit. Ja? Je besessener Menschen sind, umso mehr ziehen sie sich aus vor anderen in der Öffentlichkeit. Man kann davon ausgehen, dass die ganzen Prostituierten und so weiter, dass die besessen sind von dämonischen Mächten und andere mit hineinziehen wollen. Und so ist es auch bei den Gadarenern gewesen. Als sie sich bekehrt haben, haben sie sich bekleidet. Wenn Menschen in Afrika sich bekehren, dann bekleiden sie sich, auch wenn es heiß ist, weil die Kleidung ja ein Schutz ist vor der Schamlosigkeit, auch eben der anderen. Wir dürfen sicherlich auch ins Bad gehen, aber wir sollten uns niemals völlig ausziehen vor den Menschen. Ja? Also ich gehe in keine Nacktanstalten oder Nacktbadeanstalten oder sowas, auch in keine Sauna. In Deutschland muss man sich ja da total ausziehen. Das lehne ich ab. Man kann in Baden gehen, aber auch da sollte es gesittet zugehen. Es ist ein Volk, das Gott ins Angesicht beleidet. Und dann steht hier, das vielleicht jetzt nicht so leicht zu verstehen, dass Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Nun, esst ihr Schweinefleisch? Gibt es hier im Haus Schweinefleisch? Aha, so, so. Ja, dürfen wir das jetzt nicht essen als Christen? Nun, wir lesen einmal 3. Mose 11, Verse 7 bis 8. Was steht denn da? 3. Mose 11, 7 bis 8. Vielleicht ab Vers 1. Vers 1, der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israels und sprecht, das sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren auf Erden, alles, was ganz gespaltene Klauen hat und Wiederkäut unter den Tieren dürft ihr essen. Aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltene Klauen haben, sollt ihr die folgenden nicht essen. Dann werden genannt das Kamel, der Klippdachs, der Hase, der kaut ja auch wie Eider, seinen Kot, ja, das ist ja auch eine Art Wiederkäuen, obwohl es oft bestritten wurde. Wir haben selber Kaninchen und können das beobachten im Garten, wie die dann diese grünen Kugeln wieder Intus nehmen. Guten Appetit. Und dann steht hier Vers 7, ferner das Schwein, es hat ganz gespaltene Klauen, aber es ist kein Wiederkäuer, darum soll es für euch unrein sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen, auch ihr Aas nicht anrühren, denn sie sind für euch unrein. Nun, man muss natürlich sagen, das sind Speisegebote, die dazu dienen sollten, dass Israel sich vom Götzendienst der Heiden fernhält. In der Erklärung hier, in der John MacArthur Studienbibel, lesen wir, dass hier eine einzigartige Ernährung vorgeschrieben war, damit es für Israel schwierig war, mit den götzendienerischen Völkern um sie her zu essen. Ihre Speisegesetze dienten als Barriere für leichtfertige Vermischung mit Götzendienern. Es gab reale gesundheitliche und hygienische Vorteile, doch dies war nur nebensächlich. Die Hauptsache war Gottes Wille des Gehorsams und der Absonderung. Nun war ja auch die Frage, als die Heiden sich bekehrt haben, wie man mit ihnen umgehen soll. Gerade der Apostel Paulus, da hat ja viele Missionsreisen durchgeführt. Und dann haben ja die Apostel in Jerusalem ein richtiges, gutes Konzil veranstaltet. Nicht alle Konzilien waren gut später, aber das war das sogenannte Apostelkonzil. Und da haben sie ja beschlossen, was sie den Heiden aus den Nationen, also den nichtjüdischen Bekehrten in Jesus, auferlegen sollten. Und da hat man, das steht ja in der Bibel im Neuen Testament, folgenden, ich sag mal, Minimalkonsens gefunden, was praktisch wir, die wir ja nicht jüdisch sind, denke ich die meisten, was wir halten sollen. Da heißt es in Apostelgeschichte 15, ab Vers 18, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen zu enthalten, von der Unzucht zu enthalten, vom Erstickten und vom Blut. Also von Götzendienst, Unzucht, dann erstickt, wenn das Blut nicht ausgelaufen ist und die Tiere einfach so getötet werden, oder eben auch Blut, weil im Blut das Leben ist. Soll also schon ausgeblutet sein, was auch in Schlachthäusern in der Regel auch heute geschieht, dass man es ausbluten lässt. Das ist das, was auch für die Christen aus den Nationen hier beschlossen wurde beim Apostelkonzil. Wichtig ist auch, was der Herr Jesus sagt, dass das, was uns verunreinigt, aus dem Herzen kommt und dann aus dem Mund und nicht das, was in den Bauch hineingeht, neutestamentlich gesagt. dass die Liebe hier am wichtigsten ist. Aber es ist hier gesagt, euch sage ich, den Israeliten. Wenn jemand es so sieht, dass auch er auf diese Dinge verzichten möchte, kann es gerne halten, aber das Heil hängt davon nicht ab. Das Heil ist allein in Jesus Christus geschenkt. Ja, ich kenne auch Christen, die kein Schweinefleisch essen, auch aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen und weil es da steht. Aber für die Erlösung bringt es nichts. Es ist ein Zeichen der Reinheit für Israel gewesen, in Absonderung vom heidnischen Götzendienst. Im Neuen Bund gilt Apostelgeschichte 15, das, was ich jetzt vorgelesen habe, diese vier Punkte, als Zeichen des Gehorsams, dass man hier einen Minimalkatalog der Gebote einhält. Ja, soweit nur dazu. Ich kann mich jetzt nicht verzetteln, wir haben noch viele Themen und Verse hier. Und jetzt kommt nämlich der nächste Vers. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Das ist nämlich genau das. Wenn dann solche Leute sagen, guck mal, ich halte auch noch die alttestamentlichen Gebote, die damals für Israel aufgeschrieben waren. Ich esse kein Schweinefleisch, ich feiere kein Weihnachten, ich fahre kein Auto, ich fahre mit der Pferdekutsche oder was auch immer. Ja, es gibt ja x Methoden zu sagen, ich bin heiliger als du. Wenn der Mensch das wirklich aus Liebe zum Herrn macht und sagt, ich verzichte auf manches, dann ist es okay für ihn, aber er darf es nicht anderen auferlegen und sagen, wenn du das nicht auch alles hältst, genauso wie ich, dann bist du nicht so ein guter Christ wie ich. Versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt heute auch eine Richtung, die sagen, du musst als an die flache Erde glauben, ja, dann bist du erst richtig fortgeschritten im Glauben, obwohl das ja total falsche Lehre ist, auch wissenschaftlich ist nicht haltbar, solche Theorien. Das könnt ihr mich gerne ansprechen, wenn ihr da Argumente wollt. Ich habe zum Beispiel Verwandte bei der NASA, die waren selber schon zum Teil im Weltraum oder haben auch Weltraumfahrer gekannt, die auch Bilder gemacht haben und das bezeugen, dass die Erde rund ist. Also, aber jedenfalls, mit allen möglichen Dingen kann man sich heiliger machen als andere und behaupten, ja, wir haben eben spezielle Erkenntnisse. Und so war es auch damals bei den Juden im Alten Bund. Dagegen spricht Gott durch Jesaja, mach dich nicht heiliger, als du bist. Wir alle sind Sünder, die die Erlösung brauchen. Begnadigte Sünder. Als ich mal in die Gemeinde kam, habe ich mich vorgestellt sollen, habe ich gesagt, ich bin ein begnadigter Sünder inmitten von begnadigten Sündern. Ja? Und die Leute waren geistlich, die haben sich bedankt für diese Vorstellung. Ich habe nicht gerühmt mit meinen ganzen Arbeiten und so, sondern so wie es eigentlich ist, ja? Wie wir eigentlich vor Gott stehen als begnadigte Sünder. Und ja, in Matthäus 23, da, das kann ich jetzt auch nicht alles lesen, da hat der Herr Jesus ja genau das Gleiche gesagt, wie hier in Jesaja steht, Kapitel 65, Vers 5, als er, und daraufhin haben sie ja dann wirklich ihn zum Tode verurteilt, das hat sie so aufgeregt, aber er hat ihnen den Spiegel vorgehalten, wie heuchlerisch ihre Religion geworden war, weil sie die Liebe dabei vergessen haben und auch nicht mehr ehrlich waren. Sie haben den Leuten Lasten auferlegt, die sie selber gar nicht wirklich halten konnten und auch nicht komplett gehalten haben. Manches vielleicht schon, aber solche Lasten, die sie gar nicht selber halten konnten. Wenn ihr mal das ganze Kapitel Matthäus 23 lest, wenn ihr Zeit habt, ich kann nur ein paar Verse daraus jetzt lesen. Da geht es um die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich selber auf Moses Stuhl gesetzt haben. Und der Herr Jesus sagt, das ist interessant, alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Das ist ja schrecklich. Und deshalb sollten wir auch von der Kanzel niemals mehr predigen, als wir selber auch halten. Deshalb, ich kündige viel lieber die Gnade als das Gesetz, weil ich selber ja auch nicht alles halten kann. Und von daher wollen wir ja keine Vollkommenheitspredigten halten, aber doch natürlich von der Heiligung, dass wir dem Herrn ähnlicher werden dürfen durch seine Gnade. Und sie legen kaum erträgliche Bürden auf, sagt der Herr Jesus. Sie tun das, um von den Leuten gesehen zu werden, nehmen den obersten Platz ein, die ersten Sitze in den Synagogen. Sie lassen sich Meister nennen, obwohl allein einer der Meister ist, Christus. Ich fasse jetzt zusammen, Matthäus 23. Und dann steht hier noch, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein, weil sie den Leuten unerträgliche Lasten auferlegen. Ja, soweit, aber ihr könnt es mal ganz lesen. Das ist auch hier in Propheten Jesaja gemeint, in Vers 5. Rühre mich nicht an, ich bin heiliger als du. Und was sagt Gott über solche? Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Das knüpft an den Opferrauch, den sie aufsteigen lassen, um ja religiös auszusehen. Aber dieser Rauch, das ist Gott ein Gräuel, weil es nicht von Herzen kommt. Vielleicht bei Einzelnen schon, wir wollen es nicht pauschalisieren, aber es ist ein äußeres Ritual geworden, so wie auch bei vielen Gottesdienst ein äußeres Ritual ist. Da geht man halt hin, um gesehen zu werden, dass ich auch da bin. Man bekreuzigt sich in der katholischen Kirche schön fromm und betet den Rosenkranz, um die armen Seelen aus dem Fegfeuer zu holen. Das ist jetzt Katholizismus, aber bei Protestanten gibt es genauso Rituale. Kommt das von Herzen oder ist es nur äußerlich, um gesehen zu werden und um sein Gewissen zu beruhigen? Es geht immer um die Liebe zum Herrn Jesus und die Liebe zu Mitmenschen. Nur wenn wir es in der Liebe tun und aufrichtig, ist es vor Gott wertgeachtet. Sonst ist es ein Rauch in der Nase Gottes, der, ich sag's mal so zugespitzt, ihn zum Niesen bringt, dass er es wieder ausscheidet, diesen Opferrauch, dieser falschen Gebete in einer falschen Herzenshaltung. Und dieser Rauch wird dann zu einem Feuer, das den ganzen Tag brennt, zu einem Feuer des Gerichts. Vers 6. Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten. Ja, ich werde es ihnen in den Gewandbausch vergelten. Gott wird solche Heuchelei nicht ungestraft lassen. Die Vergeltung, die Rache ist mein, sagt der Herr. Und in den Gewandbausch, das ist praktisch so wie eine Tasche im Gewand, was man früher getragen hat. Das wird also gefüllt sein mit Gericht. Vers 7, eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander, spricht der Herr, weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben, darum will ich ihnen zuerst ihren verdienten Lohn in ihren Gewandbausch zumessen. Hier sehen wir, dass die Väter auch schon das getan haben, dass es über Generationen so gelaufen ist, dieser Götzendienst, dieser veräußerlichte Gottesdienst, diese oberflächlichen Rituale. Und deshalb ist das Gericht Gottes unaufhaltsam. Die Assyrer werden kommen und das Nordreich besiegen. Die Babylonier werden später dann auch kommen, über 100 Jahre später, und das Südreich besiegen. Und doch wird Gott einen Rest übrig lassen. Und das lesen wir jetzt ab Vers 8. So spricht der Herr, wie wenn sich noch Saft in einer Traube findet. Und man dann sagt, verdirb sie nicht, es ist ein Segen in ihr. So will auch ich handeln, um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze verderbe. Gott sieht, es gibt auch immer noch Echte unter den Israeliten, unter den Juden. Es gibt auch Echte unter der Christenheit. Wirkliche Knechte Gottes ist ernst meinen. Und deshalb schenkt er immer noch Gnade und bewahrt diesen Rest. Und dann die Verheißung, ich werde aus Jakob, damit ist Israel gemeint, einen Samen hervorgehen lassen, einen Nachkommen, und aus Juda einen Erben meiner Berge, meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte werden dort wohnen. Das ist der Messias, der Same, der kommt und sein Reich aufrichtet im tausendjährigen Reich und dann in der Vollendung des himmlischen Jerusalem. Vers 10, Saron soll zu einer Schafhürde und das Tal Achor zu einem Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Saron, das liegt am Mittelmeer südlich des Karmelgebirges, eine fruchtbare Ebene. Und das Tal Achor, das liegt im Jordantal bei Jericho. Da sind auch viele Quellen. Und das wird fruchtbar sein. Und diese beiden Orte stehen praktisch für das ganze Israel, das eine wunderbare Fruchtbarkeit bekommen wird, wenn Israel wieder zurückkehrt in sein Land, auch jetzt in der Endzeit, seit 1948, und dann vollends im Millennium, im tausendjährigen Reich. Vers 11, und jetzt wechselt es wieder zu denen, die den Herrn verlassen, die sich gegen ihn stellen. Ihr aber, die werden direkt angesprochen. Ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Glück oder Gad einen Tisch bereitet und dem Schicksal oder Meni zu Ehren einen Trank einschenkt, über euch will ich als Schicksal das Schwert verhängen, dass ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet. Denn als ich rief, da habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, da habt ihr nicht hören wollen, sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse ist und habt erwählt, was mir nicht gefiel. Was haben sie getan? Welche Sünden? Sie haben den Herrn verlassen, den wahren lebendigen Gott, Yahweh, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den heiligen Berg Zion vergessen, wo der Tempel steht. Und sie haben sich wiederum zu Götzen gewandt, in diesem Fall Glücksgötter und Schicksalsgötter, Gad oder Glück und Meni oder Schicksal. Manche Ausleger verstehen unter Gad oder Glück den Jupiter und unter Meni Schicksal die Venus. Also jedenfalls heidnische Götter, die, durch welche sie sich Glück erhofften und eine Führung im Schicksal. Das kann auch mit der Astrologie zusammenhängen, Sternengötter oder andere Kulte. Jedenfalls, man hat nicht den einzig wahren Gott verehrt. Und wie sieht es heute aus? Die Leute lesen viel lieber das Horoskop als die Bibel. Da denken sie, da steht ihr Schicksal drin. Ja, Widder, Stier, Jungfrau, Skorpion und was alles. Natürlich sind das Sternzeichen, wo man versucht hat, verschiedene Sternkonstellationen Namen zu geben und den Sternenhimmel einzuteilen. Das ist die Wissenschaft der Astronomie. Aber der Aberglaube, der von den Babyloniern insbesondere kommt, hat daraus die abergläubische Variante der Astrologie gemacht. Also wichtiger Unterschied zwischen der objektiven Himmelswissenschaft, Astronomie, die sich mit den Planeten beschäftigt, und der abergläubischen Variante der Astrologie, wo diesen Sternen Macht zugeschrieben wird und Einfluss auf unser Schicksal. Das ist falsch, lässt sich nicht halten. Die Sterne, die Bibel sagt, es sind Lampen, so steht es in 1. Mose 1, die Gott geschaffen hat zur Beleuchtung. Die Sonnen, die leuchten direkt, die anderen reflektieren das Licht der Sonnen, die dienen für uns auf der Erde zur Beleuchtung, zur Navigation, um die Richtung anzuzeigen und so weiter, aber es sind keine Götter. Das ist ein furchtbarer Aberglaube, denn Gott hat alles geschaffen. Es gibt nur den einzig wahren Gott, der auch unseren Planeten geschaffen hat, genauso die anderen Planeten, Sonnen, Monde, alle Himmelskörper. Ja, und darüber wird Gott richten. Das Schwert wird kommen und ihr werdet zur Schlachtung hinsinken. Und auch deshalb, Gott hat immer wieder gerufen, aber sie haben nicht darauf geantwortet. Sie haben stattdessen in finsteren Quellen georakelt, haben dämonische Mächte in Anspruch genommen. Denn hinter jeder Form des Aberglaubens, ob es Maskottchenglaube ist, Talismanglaube, Amulettglaube, Sternenglaube, Wahrsagerei, Hellseherei, all diese Dinge, dahinter stecken immer dämonische Mächte, gefallene Engel, die den Menschen betrügen. Und der Mensch, der sich darauf einlässt, geht in die ewige Verdammnis, wenn er nicht umkehrt davon. Ja. Es gibt noch immer die Möglichkeit, sich davon loszusagen, den Herrn um Vergebung zu bitten und sich reinigen zu lassen, auch von dieser Sünde des Okkultismus, der Esoterik. Das ist böse in den Augen Gottes, so wird es hier ganz klar beurteilt. Und jetzt kommt in Vers 13 folgende nochmal eine Unterscheidung zwischen den Knechten Gottes und denen, die ihn verlassen haben, die falschen Göttern dienen. Welche Auswirkungen das jeweils haben wird. Man kann im Neuen Testament auch sagen, der breite Weg oder der schmale Weg. Ja, da haben wir auch solche Beispiele. Ich habe nicht ohne Grund unsere Zeitschrift der schmale Weg genannt, weil das gerade in der Endzeit auch so unpopulär ist. Die Leute wollen auf dem breiten Weg mitschwimmen, mit der Masse nicht auffallen, keine Außenseiter sein, die große Ökumene der Religionen machen, jeden Zeittrend mitmachen, aber sie sind damit, ohne es vielleicht zu merken, auf dem breiten Weg der Verdammnis und müssen dringend umkehren auf dem schmalen Weg dem Lamme Jesus Christus nach. Vers 13 folgende: Darum so spricht Gott der Herr. Siehe, meine Knechte, die also auf dem schmalen Weg sind, die ihm dienen und nachfolgen, die sollen essen, die werden satt, ihr aber sollt hungern. Auch geistlich gesehen, wer das Wort Gottes hat, wer den Herrn Jesus hat, der hat das Leben. Die anderen haben das Leben nicht. Die werden hungern, verhungern. Hoffentlich sind sie hungrig nach dem Wort und kehren um, aber sie werden sonst verhungern. Siehe, meine Knechte, heißt es weiter, sollen trinken. Die trinken ja aus dem Lebenswasser, Jesus Christus. Ihr aber sollt durstig sein. Siehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, die sind fröhlich, ihr aber werdet beschämt werden. Siehe, meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken, Ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern. Das brauche ich, denke ich, nicht weiter erklären. Und ihr müsst euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen. Das heißt, die, die den Herrn verlassen haben, sie stehen unter dem Fluch, nicht mehr unter dem Segen. Segen ist, wenn Gott alle seine Güter, seine Verheißungen wahrmacht an Menschen, die ihn suchen, dann sind sie gesegnet. Fluch ist, wenn alles Böse wahr wird an den Menschen, die Gott verlassen haben, wenn die Dämonen Macht gewinnen, das ist der Fluch. Ihr müsst euren Namen, meinen Auserwählten, zum Fluchwort hinterlassen, denn Gott, der Herr, wird dich töten. Und zwar mit dem ewigen Tod, dem zweiten Tod in der ewigen Qual der Hölle. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen. Und da ist eine wichtige Parallelstelle, um das besser zu verstehen, was mit diesem anderen Namen gemeint ist. In Offenbarung 2, Vers 17. Offenbarung 2, Vers 17. Das Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamus. Pergamus, das ist der Ort, wo sogar der Thron des Satans ist. Der Pergamonaltar steht aber heute nicht mehr in Kleinasien, sondern wo? In Berlin, auf der Pergamoninsel, mitten in Berlin. Hat man mit dem Schiff dahin gebracht, schon zur Zeit von Kaiser Wilhelm, und dort aufgebaut. Steht heute noch dort auch das Ishtar-Tor und viele andere heidnisch-dämonische Bauwerke. Vielleicht haben wir deshalb in Deutschland auch so wenig Segen, wer weiß. Einer der Gründe. Jedenfalls, Offenbarung 2, Vers 17 steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das sagt jetzt dieser Gemeinde in Pergamon, wo der Thron Satans steht. Und da gibt es auch einige, die treu sind, die überwinden werden. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Der wird wirklich satt werden. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, Symbol für die Reinheit und Erneuerung. Und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Da haben wir auch den neuen Namen. Sehr geheimnisvoll. Aber es ist ein ganz persönlicher Name, den der erhält, der den Herrn Jesus ins Herz aufnimmt, der überwindet, auch inmitten aller antichristlichen Verführungen. In der John MacArthur Studienbibel steht hierzu, zu dieser Stelle, zu dem neuen Namen, es ist eine persönliche Botschaft von Christus an die, die er liebt. Diese Botschaft dient als ihr Zugangsausweis für die ewige Herrlichkeit. Sie ist so persönlich, dass nur derjenige sie kennt, der sie empfängt. Interessante Erklärung. Auch der Herr Jesus hat viele Namen, aber auch einen Namen, den nur er kennt. Es gibt auch so eine Stelle in der Offenbarung. Also Namen ist nicht einfach nur Schall und Rauch. Name hat eine ganz zentrale Bedeutung für die Persönlichkeit und ihr Schicksal auch. Ich staune immer wieder, wie Gott auch meinen Namen herausgesucht hat. Meine Mutter war ja katholisch, der Vater evangelisch. Aber die Mutter wollte mich unbedingt Lothar nennen. Lothar ist kein anderer Name als Luther. Das ist das gleiche Wort. Ich wusste damals noch nicht, dass ich mal zur evangelischen Kirche übertreten würde, die ich aber auch verlassen habe wegen ihrer Unreformierbarkeit. Aber ich habe immer wieder eingeladen zur Umkehr, diese Kirche. Und der Name Gassmann, das ist der Gassenmann, der Nachtwächter, der nachts, wenn Feuer ist, Alarm ruft mit seiner Schelle. Und das ist praktisch der, der Alarm ruft, auch in der Endzeit. Ja. Mein Name bedeutet also der Reformator, der in der Endzeit Alarm ruft. Ja, Lothar Gassmann. Interessant, die früher nie gedacht, ja, aber ich mache tatsächlich diese zwei Sachen, Endzeitkonferenzen auch hier und Reformation haben wir auch schon versucht, obwohl es die großen Kirchen nicht mehr gehört haben, aber wir haben wenigstens unsere Pflicht erfüllt, nicht zu schweigen zum Unrecht, obwohl wir selber auch nicht perfekt sind, das sage ich natürlich immer wieder dazu, das ist auch klar, wir sind begnadigte Sünder. Ja, also, mit einem neuen Namen werden die Knechte benannt. Aber dieser Name, der wird bestimmt viel herrlicher sein als unsere irdischen Namen. Ja, das ist auch klar, dass das noch eine ganz andere Dimension einer Namensgebung ist, die direkt von Gott kommt für die Ewigkeit. Und dann heißt in Vers 16, übrigens keine Nummer, heute kriegt der Mensch oft eine Nummer von der Verwaltung. Wie schrecklich, das wird wirklich ein Name sein. mit einer Bedeutung. Und dann Vers 16, so dass, wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird. Denn man wird die früheren Nöte vergessen und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Das bezieht sich sicherlich auf die Vollendung im Millennium und dann auch im himmlischen Jerusalem, dass man besonderen Segen empfängt und auch beim wahrhaftigen Gott schwören wird. Der Herr Jesus sagt ja, ihr sollt nicht schwören, denn ihr könnt kein einziges Haar schwarz oder weiß machen. Ich sage es jetzt sinngemäß, in der Bergpredigt könnt ihr das nachlesen. Das gilt jetzt in unserem gefallenen Zustand, wo wir jetzt leben, weil wir können wirklich nicht sagen, ob wir morgen noch leben, ob wir das einhalten können. Und wenn wir es nicht einhalten, haben wir gesündigt, wenn wir geschworen haben. Lieber Ja oder Nein sagen. Aber es wird eine Zeit sein, wo wir in der Vollendung leben. Und da wird der Schwur selbstverständlich sein, ja, weil wir auch ewiges Leben beim Herrn haben, weil wir reingewaschen sind von aller Sünde. So muss man das verstehen. Es ist kein Widerspruch in der Bibel, sondern das ist eine andere heilsgeschichtliche Stufe, wo das Schwören wieder normal ist, wo wir nicht mehr in der Gefallenheit des Versagens, der Sünde und der vergänglichen Schöpfung leben. Habt ihr das verstanden? Den Unterschied? Gut. Genau mit dem Schweinefleisch. Das war auch eine Stufe für Israel, aber für uns als Gemeinde ist das nicht verbindlich oder verpflichtend. Und jetzt kommen die letzten gewaltigen Verse, um die es heute an sich hauptsächlich geht. Und zwar, da geht es um den neuen Himmel und die neue Erde. Und da müssen wir aber aufpassen, ich habe gesagt, Prophetie erfüllt sich in Stufen mehrfach. Beim Propheten Jesaja und den anderen Propheten des Alten Bundes wird nicht immer ganz klar unterschieden zwischen tausendjährigem Reich und himmlischem Jerusalem, sondern wenn man vor einem Gebirge steht, es wird einfach nur das Gebirge gesehen, aber die verschiedenen Erfüllungsstufen, die können in einem Vers ineinander übergehen. So kann in einem Vers neuer Himmel, neue Erde stehen und im nächsten Halbvers geht es schon wieder erst ums tausendjährige Reich, das ja vorher ist. Habt ihr verstanden? Und genau das kommt jetzt so in dieser Art. Ab Vers 17, da steht, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Das bezieht sich in der letzten Vollendung auf neuer Himmel, neue Erde, wie es da steht, und das himmlische Jerusalem. Aber im nächsten Vers steht dann schon, Vers 20, es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Es ist ganz klar, dass im neuen Himmel, in der neuen Erde, keiner mehr sterben wird. Da wird ja kein Tod mehr sein, Offenbarung 21 und 22. Und deshalb, ab Vers 20 geht es wieder einen Schritt zurück, vom himmlischen Jerusalem zurück zum tausendjährigen Friedensreich auf Erden. Da werden die Menschen noch sterblich sein, aber sie werden eine viel längere Lebenserwartung haben, viel mehr Gesundheit, das Land wird viel mehr Fruchtbarkeit haben als jetzt. Ja, und deshalb, es ist kein Widerspruch in sich, sondern es sind auch hier verschiedene heilsgeschichtliche Stufen. Habt ihr verstanden? Das ist ganz wichtig. Ja, denn sonst, jemand, der das oberflächlich liest, könnte sagen, ja Moment, neuer Himmel, neue Erde und da kann man noch sterben. Nein, es ist ab Vers 20 das Millennium und vorher das himmlische Jerusalem. Das muss uns ganz klar sein, erst dann mache ich weiter. Okay, jetzt gehen wir auf die Einzelheiten ein. Also nochmal Vers 17 bis 19, neuer Himmel, neue Erde. Da haben wir ja die Parallele in Offenbarung 21 und 22. Sicherlich sehr bekannt, trotzdem ein paar Zitate daraus, da heißt Offenbarung 21 ab Vers 1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das Meer als bedrohliche Chaos macht, wo man ertrinken kann, das ist ganz weg. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Also wird keiner mehr sterben, wie im Millennium, ja, das wird dann nicht mehr sein, definitiv nicht mehr. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und so weiter, ja, könnt es ja lesen, diese Kapitel, wunderbar, ganz am Ende der Heiligen Schrift. Und das wird so herrlich sein, dieser neue Himmel und die neue Erde als neue Gesamtschöpfung Gottes, neuer Gesamtkosmos, dass man an die früheren nicht mehr gedenkt. Das wird nichts gewesen sein, wo wir jetzt leben, dieser Globus, im Vergleich zu dem, was wir dann erleben werden. Weil es eben auch keine Vergänglichkeit, keinen Fluch mehr gibt aufgrund des Sündenfalls. Es wird ewige Gesundheit, ewiges Leben, Freude, Segen sein. Alles das, was wir uns hier auch schon wünschen. Das wird dann in der Vollendung da sein. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen. Freuen wir uns auf dieser Erde alle Zeit? Nein, immer nur punktuell. Ah, mal was Schönes, aber dann kommt schon wieder die Depression und man ärgert sich über was, man ist bitter, man ist besorgt, verzweifelt und wie auch immer. Aber dort kann man sich alle Zeit freuen. Echte Freude, keine oberflächliche Freude. Und frohlocken über das, so sagt Gott, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Das himmlische Jerusalem. Kein Klagelaut und Wehgeschrei, das haben wir auch gehört in Offenbarung 21. Und jetzt kommt, wie schon erwähnt, wieder der Blick zurück zum tausendjährigen Reich. Wie wird es da sein im tausendjährigen Reich nach der Schlacht von Harmagedon und vor dem letzten Aufstand von Gog und Magog und vor dem Weltgericht und vor dem neuen Himmel, der neuen Erde. Also ist so dazwischen praktisch. Ja. Jetzt leben wir ja in der Endzeit, der Antichrist bereitet sich vor, der ganze Abfall vom Glauben ist im Gange, auch in den Kirchen, auch in evangelikalen Kreisen. Eine schlimme und schwere Zeit, in der wir jetzt stehen. Deshalb machen wir ja auch diese Endzeitkonferenzen, um zuzurüsten, dass man hindurchkommt durch die Endzeit. Das ist der eigentliche Sinn. Und dann nach der Endzeit wird eben die Schlacht von Harmagedon kommen, wo der Antichrist und sein falscher Prophet besiegt werden vom Herrn Jesus durch den Hauch seines Mundes. Die Entrückung wird sein, dann, wenn der Abfall des Glaubens und der Mensch der Sünde sich offenbart in dieser Zeit, 2. Thessalonicher 2, und dann eben das tausendjährige Reich nach der Schlacht von Harmagedon, wo am Anfang noch 7 Jahre lang die Waffen verbrannt werden, so steht es beim Propheten Hesekiel, auch eine sehr interessante Stelle. Was gilt dann aber, wenn das Millennium, tausendjährige Friedensreich Jesu Christi, wirklich da ist? Dann gibt es keine Kinder, die nur ein paar Tage leben. Also die Kindersterblichkeit wird weggetan sein. Kein plötzlicher Kindstod, keine Sterblichkeit auch der Kinder im Mutterleib und so weiter. Keine Abtreibung mehr. Das wird doch wunderbar sein, diese Zeit. Und alte Menschen, die werden wirklich betagt sein, alt sein. Wer 100-jährig stirbt, wird als junger Mann gelten. Das heißt, es wird wieder das Alter der Patriarchen erreicht, vor der Sintflut. Wie alt wurde der älteste Mensch in dieser Zeit?
969.
Sehr gut, 969 Jahre. Und wie hieß er? Methusalem. Das kann sein, dass man wieder so alt wird, dass man vielleicht das ganze tausendjährige Reich erlebt sogar, einzelne. Nicht jeder sicher, aber doch etliche. Und wer früher stirbt, wird als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Wie hoch ist eigentlich die maximale biologische Lebenserwartung jetzt, wenn nichts dazwischen kommt? 120 Jahre. Es gibt Menschen, die das erreichen. Also wenn ihr gut durchhaltet und Gott euch gnädig ist und ihr keinen Krebs kriegt, keinen Herzinfarkt, keinen Verkehrsunfall und, dann könnt ihr ungefähr 120 werden, rein biologisch gesehen. Aber ob das so erstrebenswert ist unter dieser jetzigen Situation, ich weiß nicht. Wir freuen uns doch, wenn wir beim Herrn sind im Paradies. Wir sind hier, solange wir ihm dienen dürfen, freuen uns auch in der Familie, aber wir hängen uns nicht krampfhaft hier an dieser Erde fest. Jedenfalls ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn der Herr mich abruft, möchte ich alle Zeit bereit sein. Im tausendjährigen Reich wird es aber schon herrlich sein, aber nicht ganz so herrlich wie im himmlischen Jerusalem. Denn es wird am Ende ja nochmal einen Aufstand geben derer, die Jesus nicht aufgenommen haben. Wie schrecklich, ja, dass nochmal ein Krieg sein wird, ein letzter Aufstand, Gog von Magog. Aber der Herr Jesus wird diesem Spuk schnell ein Ende machen. So steht alles in Offenbarung 20 nachzulesen. Aber im tausendjährigen Reich steht da noch, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Also die werden dort auch pflanzen auf der Erde, und sie werden auch selber die Früchte ernten. Es wird nicht weggenommen von irgendwelchen Eroberern oder Feinden, die da einmarschieren. Das wird der Herr Jesus verhindern. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen, also raschen Tod oder plötzlichen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Es ist so schön, wenn man wissen darf, diese Kinder, man muss nicht dauernd Angst haben, dass sie jetzt plötzlich hinweggerissen werden, sondern der Herr wird sie bewahren, der Same der Gesegneten. Und es wird auch eine enge Verbindung mit dem Herrn sein. Das ist das Wunderbarste. In Vers 24 steht das. Es wird und es wird geschehen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich erhören. Die Menschen führen ein Gebetsleben und der Herr antwortet ihnen. Sie sind in dauerndem Kontakt mit ihrem Schöpfer und Erlöser und unterstehen seiner gnädigen und gütigen Herrschaft. Und dann wird nochmal wiederholt, was wir schon in Kapitel 11 in den Versen 6 bis 9 ähnlich gelesen haben, auch über das tausendjährige Friedensreich unseres Herrn Jesus Christus, nämlich der letzte Vers in diesem Kapitel: Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Ich denke, dass der Heilige Berg hier als das Regierungszentrum im tausendjährigen Reich steht, gemäß Jesaja 2, von dem die Weisung ausgeht für die ganze Erde. Und auf der ganzen Erde wird dieser Zustand sein, dass auch die Tiere friedlich zusammenleben, auch mit den Menschen leben und keinen Schaden anrichten. Wir haben das ja in Kapitel 11 auch schon ausführlich betrachtet. Aber damit schließe ich, noch sind wir in der Endzeit, noch gilt es, wachsam zu sein, dass wir nicht verführt werden. Noch sind wir der Sterblichkeit und einem relativ kurzen Lebensalter unterworfen. Und deshalb wollen wir jeden Tag bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Bist du bereit, wenn Christus erscheint? Diese Frage möge sich jeder auch heute stellen. Amen. Ich möchte euch einladen zum Gebet und bitten, dazu aufzustehen, soweit es möglich ist. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Friedensreich aufrichten wirst, wo diese wunderbaren Zustände sein werden. Aber auch jetzt schon wohnst du in den Herzen der Gläubigen, auch in meinem Herzen. Und wir loben und preisen dich dafür, dass du uns erlöst hast durch dein kostbares Blut von Sünde, Tod und Teufel. Dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack haben dürfen auf das himmlische Reich, in dem wir geborgen sind in deiner guten Hand. Führe noch viele Menschen zu dir, damit auch sie einmal mit uns dich loben und preisen dürfen im himmlischen Jerusalem. Wir danken dir dafür. Amen.